In dieser Folge spreche ich mit Frau Dr. Sandra Bartsch-Bäuerlein, zertifizierte Senior-Projektmanagerin und Expertin für Qualitätsmanagement. Vor einigen Jahren veröffentlichte sie das Buch Qualitätsmanagement in IT-Projekten, das auch heute noch wertvolle Impulse bietet, besonders für kleine und mittelständige Unternehmen. Im Interview geht es jedoch nicht um das Buch, sondern um die aktuelle Herausforderung und zeitlose Prinzipien des Qualitätsmanagements. Wie gelingt Qualitätssicherung heute und wie können IT-Projekte nachhaltig gestaltet werden? Sandra teilt ihre langjährige Praxiserfahrung und gibt spannende Einblicke in ein hochaktuelles Thema. Auf geht's! Ich begrüße nun Frau Dr. Sandra Bartsch-Bäuerlein in meinem Podcast. Hallo Sandra, wo erwische ich dich gerade?
Hallo Torben. Ich sitze bei etwas regnerischem Wetter ausnahmsweise in meinem Büro an meinem Schreibtisch. Sonst bin ich in der letzten Zeit sehr viel in meinem Wohnmobil unterwegs, aber dank heutiger Technik würde es keinen Unterschied machen. Also ich bin ganz für dich da.
Okay, für alle meine Hörer, die dich noch nicht kennen, würdest du dich einmal kurz vorstellen und warum es eine sehr gute Idee ist, sich mit dir über das Thema Qualitätsmanagement in Projekten zu unterhalten?
Sehr gute Idee, das hast du jetzt gesagt. Aber ja, ich bin Informatikerin, promovierte Informatikerin und habe mich, nachdem ich bei meinem ersten und einzigen Arbeitgeber Hewlett-Packard sehr gute Ausbildung bekommen habe, unter anderem, und auch etwas Erfahrung im Projektmanagement, habe ich mich selbstständig gemacht und habe erstmal Informatikberatung und später dann Project Management Know-how Center gegründet und war jahrelang in spannenden, interessanten IT, ITC, IT- und Kommunikationsprojekten, Digitalisierungsprojekten unterwegs. Und Qualitätsmanagement hat immer eine große Rolle gespielt. Ich erzähle nachher auch, weil ich nehme an, dass du danach fragst, wie ich überhaupt dazu kam. Das war auch ein interessanter und ja, nachhinein lustiger Weg. Und ich freue mich, hier sein zu können, weil Qualitätsmanagement heute noch absolut wichtig ist und ich denke, nicht immer richtig verstanden wird. Und vor allem Qualität in Projektmanagement, ja, das ist was anderes, als wenn du dann in einem großen Konzern oder Unternehmen Qualitätsmanagement einführst.
Genau, ich hab dein Buch schon vor vielen, vielen Jahren gelesen und was mir aufgefallen ist, als wir jetzt erstmal Kontakt haben, dass du zuerst so gedacht hast von wegen, naja, das ist schon so alt, eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr darüber zu sprechen, aber eigentlich finde ich, dass das Thema Qualitätsmanagement ja nach wie vor in kleinen und mittelständigen Unternehmen, ich sage jetzt mal, die keine eigenständige Abteilung dafür haben, gerade auch im Projektmanagement, immer noch eine sehr große Rolle spielen, weil es sehr gerne vernachlässigt wird. Wie kommt man da eigentlich dazu, ich sage jetzt mal, wirklich ein Buch über ein Thema zu schreiben, wo man ja vielleicht, wenn man am Anfang schon davon ausgeht, dass der Leser sagt, oh mein Gott, Qualitätsmanagement, jetzt geht's mit ISO los und da geht's ja gar nicht drum. Ja? Wie kommt man auf die Idee?
Also vielen Dank, dass du fragst, denn tatsächlich, ich wäre nie alleine auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben, wenn mich sozusagen mein Projektleben nicht dazu voll motiviert hätte. Und danke, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast, weil ich hatte da die Gelegenheit, so eine Art Retrospektive zu machen und nochmal die vielen, vielen Jahre, auch die Buch veröffentlichen jetzt her sind, nochmal zu reviewen und mit wehmutigen und Blick zurück nochmal wieder zu verkauen, wie eine Kuh an einer grünen Weide. Nicht, dass ich Kuh wäre, aber okay. Wie ich dazu kam, da darf ich ein bisschen ausholen. Vielleicht in den nächsten Fragen etwas kürzer, aber da würde ich gerne das erklären, weil es für mich jetzt auch sehr interessant und lustig war, das nochmal wieder zu erleben. Ich habe in meinen letzten Semestern des Studiums Barry Boehm gelesen und Barry Boehm hat damals, das war 78, also sehr lange her, einer der ersten über Qualität in Softwareentwicklung, Software, nicht mal Projekten, Softwareentwicklung geschrieben und hat als High-Level-Qualitätsbegriff den Allgemeinnutzen beschrieben. Und das war für mich damals interessant Und es war nicht die allgemeine, das allgemeine Verständnis von Qualität. Absolut nicht. Die Definition der Qualität ist seit Anfang an eigentlich, dass das das ist, was der Kunde haben will. Ja, aber es war in meiner Zeit und als ich das Buch geschrieben habe, war nicht gelebt. Man hat sich dann an den ganzen Normen, ISO-Normen und sonstigen Normen orientiert und es war mehr Bürokratie als gesunder Menschenverstand. Ja, ich habe dann, nachdem ich bei HP angefangen habe, HP Hewlett-Packard, ich weiß nicht, ob der heute noch bekannt ist, aber damals war es eine sehr ernstzunehmende Firma. Und dort wurde ich auch im Projektmanagement ausgebildet. Und dann hat HP wieder mal umorganisiert und hat keine Projekte mehr durchgeführt. Also habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich richtig projektsüchtig wurde. Ich fand es sehr spannend. Und es war eine sehr gute Symbiose. HP hat mich an Kunden, an seine Kunden empfohlen und ich habe für die Projekte durchgeführt, IT-Projekte. Und die waren sehr erfolgreich, weil ich erstens Projektmanagement konnte. Ja, das war damals, ab 85, also es war damals nicht selbstverständlich. Heute ist Projektmanagement sozusagen Allgemeinwissen. Und daher hat mich also HP empfohlen und irgendwann mal hat sich so rumgesprochen, dass ich da recht erfolgreich war, in Ausnahme zu anderen Informatikern oder IT-Projekten, die nicht im Budget und nicht im Termin und nicht in der Leistung immer so das Target getroffen haben. Und ich wurde von der WestLB beauftragt, in einer slowakischen, nicht in einer, sondern in der slowakischen Nationalbank, die IT-Leitung eines Projekts in einem fünfjährigen Programm, wo die Bank von Status Hammer und Meisel auf IT State of the Art digitalisiert wurde. Und dann habe ich meine ganze kurzen Erfahrungen damals noch, 5 Jahre Erfahrung hatte ich, dort sehr gut erproben und anwenden können und sehr viel auch neue Erfahrungen gesammelt. Und nach diesem Projekt habe ich mich bei der GPM, Gesellschaft für Projektmanagement, als Senior Project Manager zertifizieren lassen. Und das ist bei HP auch ganz gut angekommen. Mit denen habe ich immer noch Kontakt gehabt. Und da wurde HP als Generalunternehmen beauftragt in einem zeitkritischen IT-Projekt Qualitätssicherung und Rollout einer Banklösung für die damalige Commerzbank durchzuführen. Das darf ich erzählen, weil die Commerzbank es nicht mehr gibt und ist auch mehr als 10 Jahre, also ist es nicht mehr geschützte Information, also nicht mehr tief datenschutzmäßig geschützte Information. Und HP, mein damaliger Auftraggeber, hat gesagt, Sandra, das machst du schon. Naja, dann habe ich es gemacht. Und wir waren sehr erfolgreich. Und im gleichen Jahr dann später hat diese Commerzbank Umzug in Frankfurt von über 30 Filialen in das damals neu gebaute oder neu bauende noch Hochhaus der Commerzbank. Ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, aber ist immer noch so eine schöne Skyline von Frankfurt mit dieser Spitze oben. Und da sollten wir also IT einführen mit allem drum und dran. Und diese 30 Filialen mit, ich weiß nicht, über 2000 Mitarbeiter in eine neue IT-Welt umzuziehen. Und das war ein wirklich, wirklich großartiges Projekt für mich sowieso. Und für mich war insbesondere großartig, dass der Kunde sagte, ja, aber die Bartsch Bäuerlein soll dabei sein und für Qualitätsmanagement zuständig. Ja. Und da war ich natürlich sehr stolz. Ich war da noch sehr jung und dass sich da so ein Unternehmen gemerkt hat, dass ich da eine Rolle dabei hatte, bei dem ersten Projekt erfolgreich zu sein, das hat mich so richtig, richtig, richtig gefreut. Und HP hat gesagt, du machst es schon. Und es waren 1,5 Jahre sehr, sehr spannend. Und ich habe immer wieder feststellen müssen, dass das Qualitätsmanagement nicht in DNA der Leute, wo es hätte sein sollen, ist. Dass es immer noch anders verstanden wird, als das vielleicht verstanden werden müsste. Und daraufhin habe ich beschlossen, dieses Buch zu schreiben. So, das war jetzt ein langer Weg dazu, aber es war auch langer Weg dazu, weil ich von Hause aus kein Qualitätsmanager bin. Ich bin eine Projektmanagerin mit Herz und Blut.
Das merkt man. Und bei mir im Podcast ist wirklich wichtig, das soll ja auch rüberkommen. Also es ist ja ein Community-Podcast und das finde ich nun ganz gut. Du sagtest vorhin, dass du jetzt im Zuge des Podcasts nochmal so ein bisschen aus der Retro-Perspektive auf dein Buch geschaut hast. Und würdest du denn sagen, da sind noch viele Parallelen zu der heutigen Welt?
Also ich habe mir jetzt extra das Buch geschnappt. Das war verstaubt irgendwo oben im Regal noch in Papierform und habe mir das Inhaltsverzeichnis angeschaut. Also die allgemeinen Kapitel sind gültiger denn je. Die haben in den 25 Jahren seit der Veröffentlichung überhaupt nichts an Gültigkeit verloren, im Gegenteil. Die Kapitel über Qualitätsnormen und Werkzeuge, die sind natürlich total veraltet. Aber du weißt ja, wie schnell sich die IT-Räder drehen und nach 3 Jahren ist die Recherche über Projekt-Tools oder über QM-Tools und über Normen schon veraltet. Das ist insgesamt, draußen war die IT noch Hardware schwer und Release-träg und heute dominieren Plattformen, Cloud und Automatisierung. Zu meiner Zeit, also als ich das Buch geschrieben habe, gab es noch keine Smartphones. Mhm. Kannst du dir das Leben ohne Smartphone vorstellen? Also es war eine andere Welt IT-mäßig. Ja. Aber die allgemeinen Kapitel und vor allem die Erfolgsfaktoren von Qualität in Projekten, die gelten nach wie vor. Da war ich selbst überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also müsste man die Kapitel mit der Technik, mit den Normen und Technik müsste man rausschmeißen. Die haben sich glücklicherweise auch sehr gut weiterentwickelt. Die sind weniger bürokratisch und mehr als nutzenorientiert und an Umwelt in der letzten Zeit. Übrigens, Umweltfaktoren kamen in die Qualitätsmanagement-Norm erst letztes Jahr oder dieses Jahr. Also das dreht sich, das entwickelt sich immer weiter. Also im Prinzip, wenn man ein halbes Jahr an so einem Buch schreibt, dann ist es am Ende des Schreibens schon wieder veraltet.
Und du sagtest gerade sehr treffend, dass es ja wegen Tools, dass die halt veraltet sind. Würdest du denn sagen, und das merke ich selber auch immer in der Prozessberatung, dass das Problem eigentlich oder das Kernproblem eigentlich überhaupt nicht in den Tools steckt, sondern vielmehr in dem eigentlichen Prozess und der Reifegrad der Organisation, diese Prozesse zu leben?
Absolut. Absolut. Tom DeMarco, das ist so ein Gänsefüßchen, Heiliger von den IT-Leuten, weil der sehr viel auf Messgrößen gegeben hat und auch viele definiert hat. Und der hat aber tatsächlich gesagt, warum Softwareentwicklung oder Projekte scheitern, liegt nicht an der Technik, sondern an den Menschen. Und das gilt heute nach wie vor.
Wenn sich jetzt ein Unternehmen überlegt von wegen oder merkt, dass es Probleme hat in der Qualitätssicherung, wo würdest du denn so empfehlen, wo sollte man als erstes anpacken, sage ich mal, um das Ganze smart innerhalb einer Organisation zu integrieren? Hast du da so eine Empfehlung von dir aus, wo du sagen würdest, also wenn ihr euch dafür interessiert, fangt mit diesen Steps erstmal grundlegend an?
Jein. Ich bin kein Unternehmensqualitätsmanager. Experte. Mhm. Ich bin Projektmanagerin und Unternehmen hat 3 bis 4 Jahre Zeit, ein belastbares Qualitätsmanagementsystem zu implementieren. Und so viel Zeit dauert es meistens auch, 2 bis 3 Jahre. Und in Projekten und vor allem in IT-Projekten hast du höchstens 2 Jahre, eine Lieferung abzugeben, ein Produkt zu entwickeln oder eine Organisation zu digitalisieren. Und da musst du noch Qualitätsmanagement einführen, das geht nicht. Ja, das heißt, du musst dir da wirklich die Methoden rauspieken, und gesunden Menschenverstand, die anzuwenden, die in dieser kurzen Zeit gehen. Und das hängt von vielen Faktoren ab, von der Kultur einzelner beteiligten Unternehmen oder Lieferanten oder Sublieferanten, von dem Stand des Qualitätsmanagements und vor allem des Verständnisses davon bei dem Management der unterschiedlichen beteiligten Unternehmen. Also das sind so viele Faktoren, das kann ich so kurz nicht beantworten.
Du hattest es gerade schon angesprochen, Tom DeMarco. Ich musste so ein bisschen grinsen, weil das ist auch meine, sage ich, Lektüre gewesen, wo ich wirklich damals angefangen und ihn wirklich auch bewundert habe. Vor allem, wie leicht er es auf eine praktische Ebene gebracht hat, das zu vermitteln. Ich sage nur, der Termin ist ja, glaube ich, eines mit der erfolgreichsten gewesen, Bücher, die er gebracht hat. Jetzt ist es natürlich auch eine Zeit gewesen damals, wo du das Buch, glaube ich, geschrieben hast. Ich glaube, da haben wir noch nicht von agilem Projektmanagement geredet. Und du warst halt sehr stark auch im sequentiellen Bereich unterwegs. Die Diskussion hierzu hat sich ja sehr stark gewandelt. Es gibt ja mittlerweile schon richtige Diskussionen, was die bessere Projektmanagement-Methode, Framework ist. Wie stehst du erstmal zu den Methoden, agilen Methoden persönlich, aus Qualitätssicht und Einhaltung? Das Framework agil kommt immer, wir haben ja unsere DOD, also Definition of Done, die wir ja da haben. Wo siehst du da die Kernprobleme? Oder ist es ein Problem oder ist es für dich kein Problem?
Für mich ist es kein Problem und für meine Projekte war es auch kein Problem. Weißt du, jetzt frage ich dagegen, weißt du, wann der erste offizielle Scrum Guide veröffentlicht wurde?
Warum oder wann? Also,
wann?
Nee, das kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen.
Musst du auch nicht. Ich habe mir auch einen Spickzettel vorbereitet, weil ich dachte, Donnerwetter, zu der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe oder in meinen ersten 10 Jahren Projektmanagement, da habe ich davon nur theoretisch gelesen, ja. Weil der gute Jeff Sutherland hat die erste Veröffentlichung 93 gemacht auf eine Uppsala-Messe, heißt es. Also die kenne ich auch nur theoretisch, ich war nie da. Aber 93 und die erste richtige offizielle Veröffentlichung, also Scrum Guide, war 2010, also 10 Jahre nach der Veröffentlichung meines Buchs. Ja? Und ich habe mein erstes agiles Projekt 2000 gemacht, durchgeführt. Da habe ich aber meinem Auftraggeber gar nicht verraten, dass ich agil arbeite, weil das hätte er nicht verstanden.
Okay.
Ja? Hätte keiner verstanden, weil das in Deutschland überhaupt nicht bekannt war. Das war nur theoretisch in Amerika bekannt. Und in Scrum ist oder in Agil ist Qualitätssicherung erstmal nicht explizit verortet. Mhm. Ja? Die wird in den ganzen Events implizit angewendet, sehr vernünftig angewendet. Und dadurch, dass es also Vorgaben gibt, also wie lange das dauern muss, welche Fragen man da stellen soll und so, dadurch ist es auch, funktioniert auch. Aber inzwischen, nach dem großen Agile-Hype, hat sich auch herausgestellt, und das zeigten die Studien schon vorletztes Jahr, auch PMI hat da großartige Studien durchgeführt, dass agil eigentlich nicht Projektmanagement ist. Agil ist für kontinuierliche Produktentwicklung erfunden worden oder definiert worden. Und in Projekten gibt es noch Kompetenzen, die man haben muss, um das Projekt erfolgreich durchzuführen, die darüber hinausgehen. Und deswegen hat sich nach dem großen Agile-Hype die hybride Methode etabliert, dass man ein Projekt hybrid durchführt, aber die Produktentwicklung innerhalb des Projekts agil durchführt. Und das funktioniert wunderbar, aber man darf natürlich auch die Qualität nicht außerhalb der Produktentwicklung vergessen. Mhm. Und zwei große Erfolgsfaktoren von Qualitätsmanagement auch heute noch sind nicht die Technik, die ist wahnsinnig hilfreich, aber die muss man können, die muss man anwenden können, die muss vorhanden sein, die muss zuverlässig sein. Aber zwei riesige Erfolgsfaktoren sind Stakeholder-Management und Kommunikation. Und das hat sich in den letzten 40 Jahren nicht geändert. Im Gegenteil, das ist auch in die Normen jetzt ein bisschen eingewandert.
Ja, vor allem auch, ich sag jetzt mal, sind ja Punkte, wenn ich jetzt, du sagtest vorhin, GPM, PMI, PRINCE2, die haben in ihren Frameworks ja auch schon ewig diese, sage ich mal, Prozesse bzw. Methoden schon mit implementiert gehabt. Woran liegst du denn, obwohl wir diese ganzen Methoden haben, das Qualitätsmanagement nach wie vor, sage ich, gerade im kleinen und mittelständigen Bereich, immer noch problematisch ist?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will da auch nicht, dazu bin ich nicht kompetent, mittelständische Unternehmen zu beurteilen. Hm. Ich kann nur kleine und große Projekte beurteilen. Und wenn ein Projektmanager gut ist, dann kriegt er das hin. Weil es gibt einfache Methoden, die nichts mit großartigen Werkzeugen und Messmethoden zu tun haben, mit denen man auch in einem kurzen, schnellen Projekt genug Qualitätsmanagement-Bewusstsein und auch Sicherung etablieren kann, so dass man erfolgreicher ist als ohne.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, im Endeffekt gibt es ja den Qualitätslog, den man im Prinz Tu zum Beispiel sehr schön hat, um diese dann einfach nur eine Unterschrift zu holen. Ist das abgenommen, ist das nicht abgenommen? Ich habe das Empfinden, dass es immer noch ein bisschen an der Bürokratie hängt. Nicht Bürokratie von dem Prozess aus, sondern einfach die Arbeit zu machen, was will der Kunde eigentlich haben und das einfach mal klar zu definieren, was ist denn die Abnahme? So, und wenn dann auf der anderen Seite die Abnahme erfolgen soll, ist natürlich dann auch die gesetzliche Grundlage Regressansprüche. Der andere Kunde möchte möglichst auch nicht die Unterschrift senden, weil wenn ja was ist, kommen wir eher in die Garantieleistung. Das heißt, also das ist auch sehr bürokratisch und ich sage auch rechtlich immer so eine konforme Sache, dass man versucht, viel nach vorne wegzuschieben. Also nicht dieses offene aufeinander zugehen, sondern so, wir machen das jetzt.
Ja.
Oder?
Ja.
Wenn du jetzt so auch mal zurückblickst heute und ich sag jetzt mal in der vergangenen Zeit, wie wichtig sind externe Berater bei dem ganzen Thema?
Ja, da ich auch ein externer Berater bin, sage ich ganz eindeutig, es kommt drauf an.
Okay.
Gefahr ist, dass ein externer Berater nicht Ownership übernimmt und auch nicht übernehmen kann in einem Unternehmen oder einem Projekt. In einem Projekt sind externe Berater schon ganz, ganz schlimm, also würde ich nicht machen, weil höchstens Berater für technische Fragen oder für produktbezogene Fragen oder für Marketingfragen, aber nicht für Qualitätsmanagement und Projektmanagement, weil da muss einer wirklich committed sein, wie man hochdeutsch sagt neuerdings. Dieses Commitment habe ich bei sehr vielen externen Beratern nicht erlebt. Ich hab davon gut gelebt, weil ich dann als Projektmanager meistens in Unternehmen kam, wo vorher externe Consultants waren und für viel Geld dicke Bücher hinterlassen haben, Konzepte, aber die keiner umsetzen konnte.
Ja, ja, das ist wirklich wahr. Das lerne ich auch immer oder merke ich auch immer wieder, dass da quasi sehr viel, ich sage mal, Papier schwarz gemacht wird, aber der Nutzen des Papiers eigentlich überhaupt nicht erbracht wird oder dem Unternehmen überhaupt nicht weitergeholfen hat. Leider. Und muss ich wirklich sagen, sehr oft im öffentlichen Bereich.
Ja, also deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Natürlich gibt es wie überall sehr gute und sehr schlechte externe Berater. Aber der Auftraggeber, ob es jetzt ein Auftraggeber für ein Projekt oder für Unternehmensänderung oder Organisationsprojekt ist, der muss ganz genau überlegen, bin ich bereit, das Wissen nach der Beauftragung wieder mit dem Berater abwandern zu lassen? Bin ich fähig, in der Zeit, wo der Berater hier aktiv ist, ihm sozusagen Lehrlinge zur Seite zu stellen, die dann das Wissen abzapfen und im Unternehmen behalten? Ja? Und kann ich das, was er mir alles sehr klug theoretisch vorschlägt, auch umsetzen? Und die Berater setzen nicht um. Ja? Die geben viele kluge und manchmal auch wirklich kluge Ratschläge, aber die setzen nicht um, erfahrungsmäßig.
Was mich mal interessieren würde, wenn du in der Beratung drin bist, wie gehst du mit dem Thema Tools um? Ich meine, gut, ich bin jetzt sehr Microsoft-lastig. Meine Erfahrungen sind es eigentlich im Projektmanagement, also rein im Projektmanagement, Qualitätsmanagement, entweder an die Projektmanagement-Software zu binden oder aber einfach nur mit Word und Excel damit zu arbeiten. Würdest du sagen, jo, gehe ich mit oder sagst du, also für Qualitätsmanagement würde ich schon ein anderes System bevorzugen?
Also für Qualitätsmanagement reicht ein Papier, ein Bleistift und ein gesunder Menschenverstand, sage ich mal.
Sehr gut.
Wenn die nicht vorhanden sind, dann hilft auch Tool nicht. Da gab es so einen Spruch, a fool with a tool stays a fool.
Genau.
Also ja. Ist einfach so. Aber jetzt stell dir vor, ein großes Projekt, das war eins meiner letzten Projekte für HP. Das war schon nachdem ich dieses Buch geschrieben habe. HP war Generalunternehmen und hat noch mit drei anderen Unternehmen, wovon eins mehr oder weniger Konkurrenz war, aber der Auftraggeber hat es gewünscht, dass der mitarbeitet, also hat er mitgearbeitet. Und ich hatte die Aufgabe, dort auch ein Project Management Office aufzubauen und zu betreiben, PMO. Mhm. Jetzt waren das mehrere Unternehmen, Ich will gar nicht über Kulturen zu sprechen, aber ganz einfach Technik, weil du nach der Technik gefragt hast. Die waren nicht bereit, das andere Unternehmen in ihr internes Netzwerk zu lassen. Clouds gab es damals noch nicht. Das war 2005, glaube ich, oder so. Da gab es noch keine Cloud. Die waren gerade so, dass man sich gegenseitig Mail schicken konnte. Aber zum Beispiel gemeinsame Dokumentenablage, und das ist ja das A und O bei Qualitätsmanagement. Du musst irgendwo deine Single Points of Truth haben. Du musst da irgendwo eine Dokumentation haben, auf die du dich verlassen hast. Auch Agile musst du irgendwo irgendwelche Codes haben. Und die haben sich gegenseitig nicht in ihre Netzwerke gelassen. Ja, welche Software sollst du da empfehlen? Excel, ja, Microsoft, okay. Das läuft auf jede Plattform oder lief damals auch schon auf jede Plattform, aber sogar auf Apple, haha. Aber was sollst du da groß machen? Heute kannst du Jira-Server haben zum Arbeiten. Das läuft, glaube ich, inzwischen auch auf jede Plattform. Also ich habe damit nicht viel Erfahrung. Das war jetzt nach meiner aktiven Zeit.
Oh, das müssen wir jetzt hier schneiden. Das würde ich jetzt hier als Project Consultant schneiden. Nein, Quatsch, Spaß beiseite.
Ja, aber auch die ganzen Microsoft Projects, das war damals nur lokal. Da war kein Teamarbeit möglich. Ja, also das hat sich dermaßen weiterentwickelt. Manchmal bin ich richtig wehleidig und sentimental, dass ich da nicht mehr aktiv bin. Auf der anderen Seite, die hatten auch eine spannende Zeit und haben es trotz der primitiven Technik auch ganz gut geschafft, denke ich.
Ja, das fing 2002 mit Business Central an. Das kam der Project Central hieß das, war auf einer CD und konnte mit installiert werden und baute dann schon auf einer Project Server Version, konnte man so halb sagen, drauf auf. War schon ziemlich interessant alles, also wie sich das alles entwickelt hat. Das Thema ist ja auch nach wie vor immer gepusht worden. Also ich sag mal, Projektmanagement war ja, ich sag jetzt mal, seit den 70er Jahren immer wieder ein Thema in den Organisationen. Ich konnte mal merken, es ist auch weiterentwickelt. Also früher waren mehr so Themen wie Gantt-Chart-Darstellung, dann kam die Herausforderung, dann kam das ganze Thema Ressourcenmanagement, also welche Ressource ist zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort verfügbar. Mhm. Und jetzt kommen viel mehr so Sachen von der Software, ja, durch KI und Kollaboration und alles, was mit dazugehört. Mhm. Das ist ein Wahnsinnsthema mit wahnsinnig großen Schritten. Und aber es ist nach wie vor, und da sage ich bei aller KI auch, die Qualitätsprüfung. Und da sind wir wieder beim dem, also sagen wir mal so, die Bubble sagt ja, von wegen, wir werden irgendwann mal arbeitslos werden und dann wird die KI unseren Job machen. Es sehe ich nicht so, weil ich merke das auch mittlerweile. Erstens fehlen uns grundlegende Daten dafür und zweitens wird immer ein Mensch die Entscheidung treffen, ob was richtig ist oder nicht. Und wenn ich jetzt in andere Branchen gucke, Maschinenbau oder so, dann kann die KI sagen, okay, das ist jetzt wirklich 100 mm gefräst und trotzdem muss noch der Prüfer da drauf gehen, Qualitätsmanagement, und prüfen, ob es wirklich so ist.
Ja.
Und das wird die KI uns nicht abnehmen können. Das ist so.
Ja, Microsoft, übrigens, weil du Microsoft-Spezialist bist, hat Anfang dieses Jahres eine Riesenliste veröffentlicht mit Jobs, die nach Prognosen von Microsoft bis 2030 auf KI entfallen, also die nicht mehr durch Menschen, junge Menschen, Berufseinsteiger durchgeführt werden, sondern tatsächlich auf KI, durch KI gemacht werden, und so, dass ein erfahrener Mensch praktisch KI, anstelle von Lehrlingen KI einsetzt. Ja, da frage ich mich, was passiert dann in weiteren 10 Jahren, wenn die erfahrenen Leute alt werden und wir haben keine Lehrlinge. Also keine neuen, jungen Leute, die dann erfahren sind nach 10 Jahren. Aber das ist jetzt nicht meine Frage. Bleib mal bei der QM. Ich denke, alle menschenbezogenen Aktivitäten, also nicht Fachaktivitäten. Fachaktivitäten kann die KI übernehmen. Aber Projektmanagement, Qualitätsmanagement, gesunden Menschenverstand, da, wenn überhaupt, dann dauert es noch.
Ja, und um auch deinen Tom DeMarco mal zu zitieren, was ein guter Projektmanager braucht, war Bauch, Nase und das Herz. Den Bauch, um die Entscheidung zu treffen, das Herz, um Menschen zu führen, um die Nase, um Scheiße zu riechen. Waren seine Worte.
Das ist ein Zitat, den habe ich noch nicht parat, ja. Aber ich sage dir ein Beispiel, wenn es interessiert ist, aus der Praxis.
Ja.
So eine Art Storytelling. weil ich habe zwei große, wesentliche Projekte durch ganz einfach Qualitätssicherungsmaßnahmen mehr oder weniger gerettet. Stell dir vor, bei diesem Commerzbank-Projekt, konnten wir in anderthalb Jahren mit einigen Subunternehmen, HP war der Generalunternehmer, wobei 30 Filialen, also einmal musste das ganze Hochhaus IT-mäßig eingerichtet werden. Zum anderen war das allererste Mal ganz neu das ITIL installiert als Management-Software. Das erste Mal waren alle Mitarbeiter, über 2000 Mitarbeiter im Internet, das war damals neu. Ja, das war 96, also da waren gerade die Anfänge des kommerzialisierten Internets. Und dann mussten wir unter anderem ein Teilprojekt Umzug. Und wir haben gesagt, okay, mit dem Umzugsmenschen haben wir gesagt, also komm, lass uns eine ganz einfache Qualitätsmanagementmethode, Ishikawa-Diagramm. Ich weiß nicht, ob es für dich ein Begriff ist. Der gute alte Ishikawa, der hat es schon im Zweiten Weltkrieg irgendwann mal vorgestellt. Das war ein Japaner. Und das ist eine der urältesten Methoden. Und er sagt, okay, Fisch stinkt vom Kopf. Also Kopf ist das Problem. Und dann gibt es so eine Art Fischgräten. Und die konzentrieren sich auf fünf Bereiche. Mensch, Maschine, Material, Methode und Mitwelt oder Milieu, aber Mitwelt gefällt mir besser. Und mit denen kann man alle möglichen Probleme, Qualitätsprobleme antizipieren, also erwarten und vorbeugen. Und wir haben bei dem Umzug zum Beispiel gesagt, okay, das ist Frankfurt Innenstadt. Also erstens null Platz, null Parkplatz und dann mit den großen Umzugslastwagen da, vielleicht wären die da hinfahren können, aber die hätten nicht mehr umdrehen können. Und mit diesem Ishikawa-Diagramm sind wir draufgekommen, hoppla, es geht nicht nur um Einladen, Ausladen, es geht darum, dass der Lastwagen irgendwann mal umdrehen und wegfahren muss. Also, was haben wir gemacht? Wir haben da eine Drehrampe installiert für die sechs Wochen des Umzugs. Der Lastwagen ist da auf dem Platz vor dem Gebäude, auf die Drehrampe. Drehrampe hat sich gedreht, alle haben ausgeladen, der konnte wieder wegfahren. Auf die Idee kommst du ja nicht, indem du ISO-Normen implementierst. Ja? Das ist einfache Problemlösung. Und diese Ishikawa-Methode, die ist nach wie vor genial. Ich habe x Workshops mit diesem Ishikawa-Konzept gemacht. Und das macht erstens Spaß im Team. Und das ist wichtig, wenn die Leute alle gestresst sind, dass sie auch ein bisschen Spaß haben. Und zweitens tut es tatsächlich Probleme, Ursachen für mögliche Probleme herauspulen aus den Bauchgefühlen der Workshopenden, also mit denen, die das mit in dem Workshop mit brainstormen, wenn die zuschlagen würden, dann hätte es so ein Problem. Ja? Und das würde ich wirklich jedem jungen Projektmanager und Qualitätsmanager empfehlen. Und wieder, ich spreche nicht über Qualitätsmanagement in Unternehmen, ich spreche über Qualitätsmanagement in Projekten. Und da brauchst du schnell und wenn es geht, eine Lösung, die greift, bevor das Problem zuschlägt. Und das ist eine der einfachsten Methoden, die mir so eingefallen ist, als ich das Ganze jetzt hier nochmal erlebt habe.
Ja, das ist schön, was du gerade erzählt hast und zeigt einfach auch, dass du für die ganze Sache brennst. Leider sind wir jetzt schon mittlerweile am Ende des Podcasts angekommen. Was würdest du denn jetzt so als letzte oder was würdest du jetzt als letzten Rat so einen jungen Projektleiter oder eine Organisation raten, die merken, dass ihr Qualitätsmanagement nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll im Projektmanagement? Was wären so die Top 3, die du dem Unternehmen raten würdest?
Also nochmal, Unternehmen rate ich nichts. Ich bin Projektmanagerin. Ja? Und Qualitätsmanagement in Projekten ist auf dem Fast Track, also schnell. Und ein Projektmanager, einen jungen Projektmanager, würde ich raten, versuch mit deinem Auftraggeber, ob das dein Chef ist oder ein anderes Unternehmen, das von dir was will, dir einen Qualitätsmanager und ein Project Office, Project Management Office, das ist unternehmensweit, aber wenigstens ein Project Office zu etablieren und geh mit den Kompetenzen, die du im Projektmanagement gelernt hast, geh mit gesundem Menschenverstand auch die Qualität an. Punkt.
Das hört sich schön an.
Ja, das funktioniert auch.
Ja, das ist halt auch wichtig. Das versuche ich auch immer, Praxistipps. Ich meine, klar, man kann auch immer Prozesse rauf und runter gehen. Ich merke auch immer, wenn ich mit Leuten im Podcast sitze, die sehr viel Schulungen machen in dem Bereich, natürlich auch sehr auf ihr Framework konzentriert sind und das auch nach vorne bringen. Nur ich habe selber festgestellt, ich bin selber Prince 2 zertifiziert.
Ich auch.
Practitioner. Das ist... Ich sag mal, alles gut, alles gut. Das wird auch so hundertprozentig funktionieren, wenn man es hundertprozentig umsetzt. Nur sind gerade in vielen Projektorganisationen erstens die Ressourcen gar nicht dafür da. Zweitens müssen beide Parteien, Auftraggeber und Auftragnehmer, so arbeiten. Sonst funktioniert es nicht. Das heißt, man muss sich meines Empfindens nach eine Projektmanagement-Methode suchen oder selber implementieren, die auf das Unternehmen passt. Und somit auch den Erfolg entsprechend klassifiziert oder manifestieren kann. Und denke, da ist immer so das Problem, dass an vielen Bausteinen dann, ich sag mal, zu viel weggestrichen wird, weil es ja pragmatisch sein muss. Und da hakt dann meiner Meinung nach öfters mal so der Fisch am Haken, ja, wie du vorhin so schön gesagt hast.
Ja. Und Problem ist, weißt du, das ist alles sehr einfach, wenn man es kann. Aber stell dir vor, du hast im Projekt ein Team, was du nicht kennst, was neu zusammengestellt wurde und von unterschiedlichen Bereichen kommt. Und das ist ein genialer Codierer, also ich spreche jetzt für IT-Projekte, aber geniale Experte, aber weiß nicht, was Definition of Done ist oder Definition of Ready ist.
Ja,
natürlich ist er nicht und natürlich kannst du es ihm beibringen, aber du musst die Schulung organisieren, du musst dafür das Budget vereinbaren, weil das weißt du vorher ja nicht, das sagt dir ja keiner, das musst du erstmal durch eine Stakeholder-Analyse feststellen. Ein guter Projektleiter stellt das fest, aber trotzdem braucht er einige Wochen, bis er die Leute dann so weit hat, dass die alle die gleiche Sprache sprechen, qualitätsmäßig, ja. Und das dauert Zeit und Geld und wenn das Management nicht mitmacht, haben alle ein Problem.
Das stimmt, das stimmt. Sandra, ganz, ganz lieben Dank, dass du in meinem Podcast warst. Hat eine Menge Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wie es der alte Brauch sagt, habe ich ja noch das Zitat für meinen Gast immer, was du zum Schluss nochmal meinen Hörern mitgeben kannst. Und das letzte Wort gehört somit dir.
Ja, vielen Dank. Ich habe mir dafür tatsächlich was vorbereitet, und zwar ein Zitat, der seit Jahrzehnten gültig ist. Und das ist, Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Punkt.
Und das hört sich gut an. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, Sandra. Ich würde sagen...
Ich danke dir.
Wir machen den Deckel drauf und liebe Hörer, wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.